Ja, in der Bibel gibt es immer wieder mal besondere Anfangssituationen. Situationen, wo verschiedene Anfänge beschrieben werden. Dann wird die einsteigen mit dieser Frage, kommt ihr irgend so ein Anfang gerade in den Sinn, wo etwas initiiert, etwas Neues gestartet hat in der Bibel?
Geburt von Jesus
zum Beispiel. Was wisst ihr denn noch, was für Anfänge das es gibt? Was kommt da in den Sinn? Pfingsten? Jawohl.
Nach der
Sintflut. Noah, nach der Sintflut, alles neu gewesen. Wieder alleine auf der Piste, also mit der Familie. Genau. Die Erschaffung der Welt, das war auch so ein Anfang gewesen. Der Weg in die Freiheit vom Volk Israel aus Ägypten, das war auch so ein Exodus, ein Auszug, so ein Neuanfang gewesen. Es gibt ganz verschiedene. Und der Bibeltext, den wir heute Morgen uns darum kümmern, anschauen miteinander in der Predigt, berichtet auch von so einem Neuanfang. Und zwar von der Entstehung vom Gottesdienst, vom ersten Gottesdienst. Und die Jünger sind so versammelt, sie haben nicht genau gewusst, was passiert, sie haben einfach gewusst, ihren Jesus ist nicht mehr da, es sind 10 Tage vergangen, es ist Pfingsten gekommen, sie haben den Heiligen Geist bekommen, der Petrus, voll Heiligen Geistes, schwingt da eine ganz mächtige Predigt und eine Predigt, wo die Menschen berührt, das tiefste ihnen berührt und sie fragen ihn, was sollen wir tun? Da gibt er ihnen eine Antwort, kehrt um, lasst euch taufen, das haben sie gemacht. Das ist ein Neuanfang. Ein Neuanfang an dem Tag sind 3000 Menschen haben sich taufen lassen. Hey, 3000 Menschen. Das ist richtig viel. 3000 Menschen auf einmal. Die haben wahrscheinlich müssen Tickets ziehen, dass die einen nach dem anderen können im Jordan taufen lassen. Oder es hat eine Überschwemmung gegeben, wenn alle 3000 miteinander ins Wasser sind. 3000 Menschen auf einen Klopf, bang, sind die da gewesen. Christliche Gemeinde, organisiere sie. Da steigen wir ein. Wie ist das passiert? Was lesen wir in der Bibel davon? Wir gehen wieder in die Apostelgeschichte. Für die, die mitlesen wollen, ihr findet es in der Apostelgeschichte 2. Ich lese uns Verse 42 bis 47. Da heißt es, sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Ich will auch. Ich will auch in dieser Zeit leben, respektive ich will das hier auch erleben, was da geschrieben ist. Ich finde das so gewaltige Worte, was da abgeht. Tiefe Ehrfurcht, sie haben Predigt zugelassen, sie haben das Abendmahl gehabt, sie haben Gemeinschaft gehabt, sie haben zusammen gebetet, sie haben sich gekümmert umeinander, um die Bedürftigen, haben alles geteilt, in den Häusern sind sie im Tempel, täglich zusammen. Und ihr Ansehen ist gewachsen, sie haben eine gute Reputation gehabt in ihrem Umfeld und täglich sind neue dazugekommen. Wow, mega cool. Da wäre ich auch gerne dabei, da würde ich gerade unterschreiben. Es klingt faszinierend, wie die Gemeinschaft da beschrieben wird. Da hat keiner nur auf sich selber geschaut, jeder hat auf den anderen geachtet, dass es mindestens so gut geht, wie sich selber auch. Wunder sind passiert und Gott war im Mittelpunkt. Er war spürbar gegenwärtig. Und immer mehr Menschen erkennen, die Gemeinschaft ist ein Ort für mich. Ein Ort, wo mir gut tut. Da will ich mit dabei sein, damit ich dazugehöre. Und der Jesus, um den es da geht, der ist auch für mich wichtig. Ja, ich wäre gern gewesen, dort, damals, in Jerusalem. Oder ist das Ganze ein bisschen übertrieben? Schon höre ich den einen oder anderen Einwand, der sagt, ja, wo gibt es denn das schon? Dass Menschen eine perfekte Gemeinschaft bilden. Gütergemeinschaft, das funktioniert doch nicht. Wir wissen doch inzwischen, dass der Kommunismus gescheitert ist, oder? Ja, und richtig, die jetzt nicht einwenden, aber nur später lesen wir ja von Konflikt. Gemeindeglieder, die ihren Besitz verkauft haben, das Geld der Apostel gebracht haben, aber nur ein Teil, die sind nachher bestraft worden. Und zwar von Gott selber. Und dann ist es zum Konflikt gekommen darüber, ob Menschen, also die nicht Juden sind, ob die auch dürfen getauft werden oder ob sie Beschneidung haben müssen oder nicht. Ja, das ist dann hin und her gegangen. Darum haben wir hindurch im Neuen Testament so viele Briefe noch, wo all diese Fragen und Streitigkeiten haben müssen und wollen geklärt werden. Der Petrus und der Paulus, sie berichten da davon. Also offensichtlich trifft die absolute harmonische Beschreibung von der christlichen Gemeinde oder vom Gottesdienst in Jerusalem nur für die allererste Zeit zu. Die ist irgendwann vorbei gewesen. Die Frage ist, wie sieht das heute aus? Was sollen wir mit einem Text am 12. Februar 2023 machen? Können wir nur noch sagen, schade, das klingt jetzt ganz schön, doch es hat nichts mehr mit mir oder mit uns zu tun? Weil die Kirche inzwischen 2000 Jahre alt ist und an vielen Ecken aus dem Ruder gelaufen ist. Nichts mehr zu spüren ist von dem Zauber, von dem beschriebenen Neuanfang. Nein, ich glaube, das wäre zu wenig. Wir können den Zauber, der auf dieser Anfangssituation liegt, zumindest noch ein bisschen auch auf uns wirken lassen. Und die Frage an dich heute Morgen ist, so ganz aus deinem Alltag heraus, wo hast du in deinem Leben so einen Neuanfang erlebt? Vielleicht war es mal etwas Schönes, von dem du mega begeistert gewesen bist. Vielleicht ein Umzug in eine grössere Wohnung oder in ein eigenes Haus. Oder vielleicht bist du in der Ferien an einem unbekannten Ort. Du bist das erste Mal verliebt gewesen, erste Kuss, das erste Kind. Vielleicht hast du auch ein erstes Handy bekommen, einen Neuanfang, eine neue Ära. Oder die neueste PlayStation 5, frisch ausgepackt. Wobei, wenn ich da hineinschaue, kommen nicht viele Fragen. Ja, aber das sind so besondere Momente, so Neuanfänge, wo du dich freust auf etwas, oder? Wo nicht alltäglich sind, so Ausnahmesituationen. Es ist so wie ein Schweben auf Wolke 7. So kommt mir da das Gemeindeleben, der Gottesdienst der ersten Christen in Jerusalem vor. Ja, und das ist wirklich etwas ganz Neues gewesen. Die Botschaft von der Auferstehung von Jesus ist, der Tod ist besiegt. Und der Sieg zählt mehr als jeder WM-Titel. Sei es der WM-Titel im Fußball, wo Argentinien gewonnen hat. Oder sei es der WM-Titel, wo Jasmin Fluri gestern gewonnen hat, bei der Ski-WM. Oder sei es der WM-Titel der Unihockeianer, wo die Schweden heimgenommen haben. Nachricht, Gott schenkt uns Gnade. Und damit ewiges Leben ist überwältigend. Sie ist befreiend und übertrifft alles bis dahin Gewesene. Sie ist grenzenlos. Und als Zeichen dafür lassen sich die ersten Christen taufen, als Zeichen der Zugehörigkeit zu dem Jesus Christus. Das haben die Menschen damals erlebt. Und sie haben erlebt, dass sich ihr Leben verändert hat. Warum? Schauen wir nochmal den Vers 42 an. Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Und ihnen ist schnell klar geworden, da wollen sie mehr darüber wissen. Darum sind sie in der Lehre der Apostel geblieben. Sie sind zur Predigt gegangen. Sie haben gehört, was sie erzählt haben. Und das war dann früher warm. Ich meine, die Apostel waren 3 Jahre in der Jüngerschaftsschule von Jesus und konnten einfach aus dem Nähkästchen plaudern. Sie konnten einfach erzählen, was Jesus ihnen sie gelehrt hat. Das war richtig die erste Quelle, die sie daraus ziehen konnten. Sie haben sich ja gerne mit anderen getroffen, Zeit miteinander verbracht und darum sind sie auch in der Gemeinschaft geblieben. Sie haben auch miteinander gegessen, miteinander gefeiert, das Abendmahl auch. Und sind beständig im Gebet zusammen gewesen. In dieser Euphorie vom Neuanfang teilen sie ihren Besitz mit den anderen. Ihre Einstellung zum Geld und zum Besitz hat sich verändert. Sie zählen, es zählt für sie nicht mehr so viel. Reichtum hat für sie eine andere Bedeutung bekommen. Ihnen war klar, reich ist der, der weiss, bei wem dass man schuldlos wird. Und zwar nicht Bankschulden, sondern die Schulden, die man selber bei sich angehäuft hat. Die Schulden, die uns zwischen Gott und uns trennen. Kein Wunder, dass die Gemeinschaft eine grosse Anziehungskraft hatte, wo man gemerkt hat, hey, die kümmern sich. Die kümmern sich aufrichtig. Die kümmern sich authentisch umeinander. Ja. Doch in allem ist es ein Wunder. Denn Kraft hinter dem Neuanfang, Kraft hinter dieser Begeisterung, ist Gott selber. Damals und bis heute. Es ist immer ein Wunder, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Es ist immer ein Zeichen von Gottes wunderbarer Gegenwart. Wenn jemand erkennt, bei dem Jesus und bei seiner Gemeinde wird mein Leben in ein neues Licht gestellt. Und das ist genau das, was ich brauche. Genau das, was den Hunger von meiner Seele stillt. Da will ich mit dabei sein. Ja, und darum ist die Geschichte von damals gar nicht so weit von uns entfernt. Bis heute erleben Menschen die Faszination von dem Neuanfang, wenn sie Gott begegnen. Immer wieder. Aktuell gerade bei der Jugend von der reformierten Kirche. Dort haben wir in den letzten 2 Jahren ganz viele jugendliche Teenies, die sich für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Dort geht die Post ab. Und ich finde das so cool, das dürfen zu beobachten. Bei unseren Glaubensgeschwistern. Und der Neuanfang, der ist, glaube ich, nicht einfach so ein einmaliges Erlebnis, das man mal hat und dann ist es vorbei und muss ad acta legen. Sondern es geht darum, dass wir den Gott auch in unserem Alltag immer wieder von Neuem erleben. Und es ist mein Wunsch, dass wir die Erfahrung von dem Gott berührt werden und von dieser wertvollen Gemeinschaft, wie wir sie haben, hier am Sonntagmorgen immer wieder neu entdecken. Doch was bedeutet das jetzt konkret für uns heute? Und vor allem, was bedeutet das für unseren Gottesdienst? Wie sieht ein konkreter biblischer Gottesdienst aus? Und ich glaube, so sind die Meinungen und Erwartungen gehen recht auseinander. Kann ich mir vorstellen. Die einen möchten am liebsten alles so lassen, wie es ist. Und die anderen wollen alles auf den Kopf stellen. Dann gibt es andere. Der eine ist der Gottesdienst, wo so wie wir ihn feiern, einfach zu modern. Und die anderen sagen, ja, der ist viel zu traditionell, da müsste endlich mal frischer Wind rein. Lass uns nochmal den Vers hier anschauen miteinander, mit dieser Frage im Hinterkopf, wie ein Gottesdienst aussehen soll. Sie nehmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an der Mahlfeier und an der Gebet. Ich denke, das sind so wie wie 4 Säulen, die den Gottesdienst tragen können und tragen tun. Da haben wir auf Gottes Wort hören, Gemeinschaft, Leben, das Abendmahl oder auch die Taufe und das Miteinander beten. Lass uns diesen Punkt näher nachgehen. Angefangen beim ersten Punkt. Was heisst auf Gottes Wort hören? Wir feiern Gott im Hören auf sein Wort. Das ist Gottesdienst. Wenn wir auf das hören, was Gott uns in der Bibel überliefert hat. Das Wort Gottesdienst hat ja 2 Wörter drin. Das eine ist Gott und das andere ist Dienst. Doch es ist nicht gar eindeutig, ob jetzt Gott dient oder ob Gott dient wird. Beides kann man darunter verstehen. Dass Gott uns dient, aber auch, dass wir Gott dienen. Und wahrscheinlich ist auch beides gemeint. Ich möchte dabei auf das zurückgreifen, was der Reformator Martin Luther zu dem Thema gesagt hat. Er schreibt, im Gottesdienst geschieht nichts anderes, als dass unser lieber Herr selbst mit uns redet durch sein heiliges Wort. Und wir wiederum mit ihm reden durch Gebet und Lobgesang. Darin sind genau die 2 Komponenten enthalten. Gott dient uns und wir dienen ihm. Gott redet mit uns durch sein Wort und wir reden mit ihm durch das Gebet und unsere Anbetung. Das ist das Entscheidende. Das ist es, was ein Gottesdienst zum Gottesdienst macht. Gottesdienst passiert dort, wo Gott durch sein Wort mit uns redet und wir auf das eine Antwort geben mit Beten und Singen. Gottesdienst ist ein Dialog, ein Gespräch zwischen Gott und uns. Momentan ist es zwar ein Monolog, ich bin jetzt seit einer Viertelstunde am Reden, aber ich glaube, es ist trotzdem ein Dialog, weil ich davon überzeugt bin und mir dafür bete, dass Gottes Geist zu deinem Geist jetzt auch in dieser Predigt reden tut. Darum sehe ich die Predigt auch in dem Sinn auch als einen Dialog zwischen Gott und dir. Wenn ich zu einem modernen Gottesdienst vor allem darum würde gehen, weil ich die modernen Lieder, die diversen Instrumente, dass es 5 Sänger hat und Sängerinnen, wenn ich darum in einen Gottesdienst gehe, wenn das mein Motiv ist, dann ist es zu kurz gegriffen. Dann ist es mehr ein Event oder ein Konzert, aber kein Gottesdienst. Zum Gottesdienst wird es dann, wenn ich die Lieder bewusst als Loblieder für Gott mitsinge. Mein auferstandener Herr und Heiland damit arbeiten und ihn loben und preisen tun. Und durch das auch offen bin für das Reden von Gott. Und wenn ich in der Predigt dann mit offenem Herzen höre, was Gott mir sagen will, dann passiert es immer wieder, dass eben Gottes Geist durch sein Wort, durch die Bibel zu uns redet und wir wiederum mit ihm redet, eine Antwort geben. Manchmal ist es spannend. Kommen die Leute auf mich zu und sagen, ja, das war eine super Predigt. Und dann frage ich mich, ja, was hätte ich angesprochen, dass ich es weiss. Vielleicht kann ich das nächste Mal wieder mal ein bisschen die Richtung einbauen. Und dann sagen sie mir etwas. Und dann muss ich sagen, ich habe gar nichts gesagt von dem. Das ist total ein anderer Gedanke, als ich in der Predigt gesagt habe. Aber merke, da ist genau das passiert. Da hat Gott irgendwie reingeredet in eine Situation, ein Nebengleis aufgetan und die Person ist erfüllt zurück. Und dann merke ich mal, heute Morgen hat Gott zu mir geredet. Und das wünsche ich mir für jeden von uns immer wieder, jeden Sonntagmorgen von Neuem, dass Gott wirklich zu jedem Einzelnen redet. Also in Gottesdienst gehört Predigt dazu, es gehört Gemeinschaft dazu, dass man miteinander Gemeinschaft lebt. Oder genauer übersetzt, das griechische Wort heisst da gemeinsames Anteil haben. Es geht um die Gemeinschaft der Heiligen. Oder wie es letzten Sonntag der Josua gesagt hat, um die Gemeinschaft am Heiligen. Es geht um die Gemeinschaft der Glaubensgeschwisterten mit Jesus Christus. Und ich bin überzeugt, dass wir den Wert dieser Gemeinschaft und in dieser Bedeutung nicht geringschätzen sollen. Wer sich nämlich am Bild der ersten Gemeinde orientiert, sucht und lebt genau diese Gemeinschaft. Und das passiert in erster Linie im Gottesdienst, wenn wir zusammenkommen, einander begegnet tun. Einander in der Gemeinschaft, wie wir da sitzen, und einander mit dem himmlischen Vater. Und wer nach apostolischem Vorbild Gottesdienst und Kirche möchte gestalten, der besucht aktiv den Gottesdienst. Und da passt so gar nicht in die heutige individualisierte Zeit hinein. Gerade auch bei Christen nicht. Nicht wenige Christen ziehen sich die Heime vielleicht alleine eine Predigt oder einen Gottesdienst rein auf YouTube am Sonntagmorgen. Sicher auch begünstigt durch die 2-jährige Pandemie. Aber ich bin überzeugt, wenn das die einzige Versorgungsquelle ist vom Christ-Zielleben, dann ist es mehr so ein Single-Christ-Zielleben. Es ist nicht ganzheitlich so, wie es Gott gedacht hat. Und es bringt, und ich habe es so formuliert, man bringt sich auf die Tour auch um den Segen vom Gottesdienst mit all seinen Elementen. Und ein solches Element ist unter anderem auch das Abendmahl. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Wir feiern mit Gott Taufe und Abendmahl. Ich will das gar nicht gross ausführen, einfach ein paar Gedanken dazu, weil der Josua letzten Sonntag dazu geredet hat. Taufe und Abendmahl ist vielleicht für den einen oder anderen jener überraschend an dieser Stelle. Denn beim Nachdenken über den Gottesdienst denkt man wahrscheinlich nicht zuerst an die beiden Elemente. Sie gehören aber auch dazu. Ich möchte den Punkt genau nicht zu viel sagen. Hört die Predigt nochmal vom letzten Sonntag, wo der Josua dazu geredet hat. Nur so viel, bei einer Taufe gibt es mega viel zu feiern. Nicht nur für den Täufling selber, sondern auch für die Gemeinschaft. Bei einer Taufe feiert mir, dass wieder jemand Neues dazukommt und sagt, jawohl, mit dem Jesus, mit dem bin ich verbindlich unterwegs und er macht das auch sichtbar gegen raus. Und das ist, finde ich, auch immer wieder so ein Motor, so eine Motivation für die ganze Gemeinde. Hey, da ist wieder jemand dabei, mit eingestiegen, macht die ganze Sache mit Jesus. So eine Taufe ist immer Grund zum Feiern. Und im Abendmahl, der zweite, erinnern wir uns immer auch an die Gemeinschaft. Wir feiern beim Abendmahl, dass wir alle miteinander am gleichen Jesus Christus Anteil haben. Und dabei zu einer Gemeinde gehören, zum Leib Christi gehören. Und der hört nicht da bei diesen Räumlichkeiten auf. Das umfasst Christen von Hiwil, das umfasst Christen in der Schweiz, in Europa und weltweit. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann geht es genau auch um das, dass wir die Gemeinschaft uns auch bewusst werden. Und es ist gleichzeitig auch, das Abendmahl ist auch ein Fest von der Vorfreude auf den Himmel. Ich weiss nicht, ob du dir dem so bewusst bist, warum das Abendmahl jetzt eine Vorfreude auf den Himmel soll sein. Im Abendmahl, wo Jesus Abendmahl eingesetzt hat, hat Jesus seinen Jüngern versprochen gehabt, in Matthäus 26, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von Neuem davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Und darauf freue ich mich, darauf bin ich gespannt, wie denn Jesus das Abendmahl mit uns wird feiern. Was ist denn ein richtiges Abendmahl? Ich sage immer, ja, bei uns ist es manchmal ein bisschen trocken oder es wird so als steril bezeichnet. Und warum müssen wir so ein Latsch machen? Wir dürfen da auch Freude haben. Ja, dürfen wir unbedingt. Und doch irgendwie merkt man, es kommt nicht so ganz in Wallung, oder? Wie wird es sein, wenn wir im Himmel mit Jesus zusammen das Abendmahl werden feiern? Ich bin gespannt darauf. Und ich glaube, das Abendmahl genau, und genau diese Stelle auch vom Ausblick auf den Himmel, die Zusagen möchten uns auch Kraft, Mut und Zuversicht geben, wenn wir in Situationen drin sind, die nicht gerade einfach sind, die herausfordernde Zeiten, wenn wir dort drinstehen. Und mit dem möchte ich zum vierten Punkt kommen, vom Miteinander beten. Wir feiern mit Gott Gottesdienst durch unsere Anbetung. Ich möchte zuerst einmal aufs Beten im Sinn von Singen eingehen. Singt Gott dankbar in euren Herzen, schreibt der Paulus in seinem Brief an Kolosser. Christen haben Grund zum Singen. Aus Dankbarkeit, weil wir von Gott reich beschenkt worden sind und immer wieder neu beschenkt werden. Psalm 98 fordert uns auf, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Und Christen können es nicht lassen, von dieser grossen Güte zu singen, die sie erfahren. Damit feiern wir unseren Gott. Wir feiern ihm und bringen unsere Anbetung ihm entgegen. Und das Singen war von Anfang an weg ein Kennzeichen der Christen. Wo in der Verfolgungszeit unter dem Kaiser Nero Christen den Laien vorgeworfen sind, so habe ich es gelesen, staunt das römische Publikum nicht schlecht, wo Christen dann in dieser Arena sind und miteinander singen, Christus regnat, heisst Christus regiert. Im Angesicht des Todes, dass die Laien über sie herfallen und sie zerfleischen, man kann es nicht anders sagen, singen sie, Jesus regiert, Christus regiert. Christen singen, das ist von Anfang an aufgefallen, singen für Gott, richtet unser Herz auf ihn aus, gibt uns einen Fokus, wir bleiben nicht bei uns hängen. Und darin liegt die eigentliche Existenzberechtigung der Anbetung. Und die Apostelgeschichte berichtet davon, dass der Paulus und der Silas im Gefängnis zum Beispiel um Mitternacht das Gotteslob angestimmt haben. Plötzlich sind nach einer Gefängnistüren aufgegangen, die Fesseln haben sich gelöst. Und ich glaube, das gesungene Lob, die Anbetung, die wir haben, kann auch innere Fesseln sprengen. Fesseln oder düstere Gedanken oder Depressionen, Verzweiflung, die um sind. Ich glaube, das kann wirklich auch durch Singen, wenn ich ganz bewusst mich entscheide, mal ich will Gott arbeiten, ich will ihn loben, dass das bei uns auch kann Fesseln oder Türen aufsprengen. Lasst uns in dem Sinn weiter beten und gemeinsam singen, musizieren in unseren Gottesdienst. Und dass das Lob von Gott aus vielen Stimmen kommt, ist auch ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Denn darüber lässt uns die Bibel nicht im Unklaren, auch im Himmel vor Gottes Thron wird gesungen. Definitiv wird es gesungen. In welcher Sprache bin ich dann auch noch gespannt, wie denn das konkret wird sein, aber das wird kein Problem sein. Es werden, oder gibt es noch die Frage, moderne Lieder oder nicht moderne Lieder? Gibt es die Frage, welche Instrumente sind dort dabei und welche sind nicht dabei? Ich frage mich, wir haben schon einige Ideen aufgeschrieben, die man nachlesen können, aber sind so ganz konkret. Ich weiss es nicht. Wir dürfen uns überraschen lassen und sicher da auch schon offen sein für die eine und andere Form. Und ich finde es vielleicht noch als Beispiel von unserem Jungschulleiter, ich finde es cool, der hätte überhaupt nicht können singen, wirklich nicht. Ein Mitleiter von uns und wir haben gesagt, hey, wir fänden es cool, wenn du trotzdem mitsingst. Einfach, dass das Kind spürt, hey, der ist dabei, der singt, der macht mit. Und der hat frisch, fröhlich wirklich mitgesungen in seiner schönsten Schiefe. Aber er ist dabei und das habe ich mega cool gefunden. Es geht nicht darum, dass wir schön singen, dass es gerade kommt, sondern dass es von Herzen kommt. Also egal, wie schön, schräg, laut oder leislig du das tust, die Anbetung, da bin ich überzeugt, verändert dich. Probier es immer wieder aus und lass dein Herz von Gott berühren. Und genauso wie die Anbetung gehört eben auch das Gebet zum Gottesdienst dazu. Und ich denke, neben dem Lobpreis gehört unbedingt sowohl auch das Persönliche wie auch das Gebet miteinander. Und dort haben wir, glaube ich, sicher noch Luft nach oben. Wenn ich jetzt unseren Gottesdienst anschaue, wo haben wir, wie viel Gebet haben wir jetzt schon gehabt miteinander? Der Aussen hat einmal gebetet. Zweimal. Im Gebet vor dem Gottesdienst haben wir noch gehabt. Die Lieder, ja, nehmen wir es auch. Nehmen wir die Lieder auch mit rein. Aber wenn da wirklich von Gebet die Rede ist, dann frage ich mich schon, ich glaube, da haben wir noch, auch noch Luft nach oben. Gott auch einfach im Gebet mit unseren eigenen Worten anzubeten. Müssen wir mal mitnehmen. In unsere Gottesdienstleitersitzung, Gemeindeleitersitzung rein. Oder Gebet nach dem Gottesdienst. Einfach wer noch Bedarf hat. Ich darf jetzt sagen, heute darf man im Anschluss an Gottesdienst auf den Urs Hilbert zu Hause zugehen. Wer noch Gebet wünscht, er ist da zur Verfügung. Was heisst es für uns als Gemeinde? Wo können wir da noch weitere Schritte tun? Ich glaube, so da ist die Gemeinde ein Vorbild und eine Inspiration. Sie haben drei feste tägliche Gebetszeiten gehabt. Die haben sie vom Judentum übernommen. Und sie haben sich zusätzlich noch in Krisenzeiten getroffen und manchmal, so habe ich sie in der Literatur gefunden, auch nächtelang durchgebetet. Wir dürfen und wenden uns von den ersten Christen zu festen Gebetszeiten ermuntern lassen, auch in der Gemeinschaft, oder uns die neu angewöhnen. Ich komme zum Schluss. Lasst uns immer wieder neu bewusst werden, was für ein Segen auf dem Gottesdienst liegt. Und der Paulus schließt den Abschnitt mit diesen Worten. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Dafür leben wir. Dafür gibt es uns als Kishona Hivil. Dafür setzen wir uns ein. Und davon möchte ich da bei uns in der Kishona Hivil noch mehr sehen. Ich bete noch. Danke vielmals, himmlischer Vater, dass wir uns in so einer grossen Freiheit dürfen versammeln zum Gottesdienst. Dass wir dürfen zusammenkommen und nicht müssen Worte zensieren oder darüber nachdenken, was ich jetzt genau sagen soll und was nicht. Danke für die Gemeinschaft, die du stiftest. Danke, dass wir dein Wort haben, dass wir in der Bibel dürfen lesen, in unterschiedlichsten Übersetzungen. Und danke, dass das Wunder immer wieder stattfindet, dass du zu uns redest durch dein Wort. Danke, dürfen wir zu dir kommen, dürfen beten, dürfen unsere Worte an dich richten und dürfen wir auch dir unsere Loblieder entgegensingen. Danke für deine Gegenwart. Immer wieder, jeden Sonntag von neuem. Amen.